Sehr geehrte Damen und Herren, an der Stelle sage ich natürlich auch sehr gerne, liebe Genossinnen und Genossen, begrüßen Sie, begrüßt ihr mit mir den Außenminister Sigmar Gabriel. Lieber Sigmar, sei uns herzlich willkommen in dieser schönen Stadt Ulm. Du kennst diese Stadt. Du weißt um die Schönheit und Bedeutung dieser Stadt und des Halbdonaukreises. Umso froher sind wir heute, dass wir dich hier heute als unseren Gast haben dürfen in einem Wahlkampf, der ja ein Wahlkampf ist, wo es durchaus um eine Richtungsentscheidung geht und wir alle miteinander für unsere Politik werben wollen und alle miteinander für unsere Ziele und dafür, dass wir möglichst viel von unseren Zielen umsetzen können. Du hast in unterschiedlichen Funktionen sehr viel für diese Partei gemacht. Dafür danke ich dir erstmal ganz herzlich. Und hast viele Dinge bestimmt und geleitet. Nicht zuletzt auch Anfang dieses Jahres mit einer Entscheidung als Wegbereiter für eine Spitzenkandidatur sehr souverän agiert. Bist jetzt als Außenminister unterwegs und wenn Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten als Außenminister unterwegs sind, tun sie das meist immer auch in der langen Linie von Willy Brandt, dass Dialogbereitschaft und Gespräche Grundlagen sind für diplomatisches Handeln. Du hast das in den letzten Monaten sehr, sehr stark auch getan und geprägt. Wir sind dir sehr dankbar dafür, dass du auch in einer großen Koalition klare sozialdemokratische Handschrift zeigst und klare sozialdemokratische Ziele formulierst. Egal, ob es sich um Europa handelt, egal, ob es weitere internationale Konflikte sind, die wir im Moment zuhauf haben, und auch egal, ob es mit einem quasi Nachbarn und bis dato guten Nachbarn betrifft, nämlich die Türkei. Und wir haben draußen schon über Frau Tolu sprechen müssen, die vor 99 Tagen inhaftiert wurde und wo es darum geht, sie auch ganz klar als deutsche Staatsbürgerin dahingehend zu unterstützen, dass sie bald wieder in Deutschland ist. Wir wissen, dass du auf diesem internationalen Parkett wirklich unermüdlich unterwegs bist, auch wenn du deiner Frau versprochen hast, stärker zu Hause zu sein. Aber umso dankbarer sind wir, dass du auch den Weg heute nach Ulm gefunden hast. Ich habe schon gesagt, du bist als einer in der Partei immer unterwegs gewesen, der das Thema soziale Gerechtigkeit durchaus immer in den Blick hatte und auch im letzten Stern-Interview herausgestrichen hast, ja, wir als SPD möchten am liebsten mit einem kleineren Koalitionspartner die Geschicke in Deutschland lenken und leiten, weil es wichtig ist, dass in dieser Zeit wieder das Thema soziale Gerechtigkeit in den Blick genommen wird. Dafür danke ich dir besonders für diese Aussage, weil die Kommunikation im Wahlkampf eine klare sein muss in meinen Augen und die Kommunikation für uns Sozialdemokraten natürlich eine ist, die fußt auf den Grundwerten Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und natürlich Solidarität. Und in dem Zusammenhang bin ich sehr froh, dass du uns heute als unser Gast zum Austausch unserer Inhalte zur Verfügung stehst und vor allen Dingen in diesem schönen Ulm bist, das du ja in unterschiedlichen Funktionen durchaus immer mal wieder besucht hast. Und da kann ich nur sagen, ich freue mich, dass du da bist, dass du uns zum Gespräch auch zur Verfügung stehst. Und es ist eine ungewöhnliche Zeit, aber du siehst, ungewöhnliche Zeiten haben ihren Reiz und der Saal ist voll. Das freut mich besonders. Wir werden dann draußen auch noch die Gelegenheit haben, in der einen oder anderen Gesprächsrunde mit dir direkt sprechen zu können. Und ich bin sicher, dass du jetzt mit all deiner Kraft und allem, was du an politischer Erfahrung und auch an politischen Visionen, die keine Krankheit sind, hast, uns jetzt die Ziele und auch Visionen und Vorstellungen einer nächsten SPD-Bundesregierung unter dem Kanzler Martin Schulz präsentierst. Ich begrüße an der Stelle ganz, ganz herzlich unseren, das darf ich an der Stelle einfach als erstes tun, unseren, das kommt mir immer schwer über die Lippen, Alt-OB Ivo Gönner. Das ist. Ich begrüße als Vertreter der Stadt Ulm den Finanzbürgermeister Bendel. Herzlich willkommen. Und begrüße auch ganz herzlich meinen Landtagskollegen Martin Rivoire. Schön. Und begrüße an der Stelle auch den Vertreter der IHK, den Präsidenten Herrn Kulitz und den Herrn Oster von der Sparkasse. Ich bin froh, dass viele, viele den Weg hierher gefunden haben. Und Sigmar, du hast das Wort. Schön, dass du da bist.
Liebe Hilde Mattheis, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne gekommen und ich freue mich auch, dass ich Ivo Gönner wieder treffe. Ich bin ja Vorsitzender seines Fanclubs und das ist gar nicht so einfach, das zu werden, weil da so viel drin sind, Udo, Ivo. Und ich muss ein Geständnis machen, ich habe mehrfach versucht, ihn zur Übernahme anderer, weiter aus Ulm entfernter Tätigkeiten zu überreden, aber es ist mir nicht gelungen. Was ich bis heute bedauere, ich freue mich sehr, denn er gehört ja zu denen, die uns auch täglich immer gezeigt haben und bis heute sicher zeigen, dass Politik, so viel sie auch große Themen bewegt, am Ende immer gucken muss, was sozusagen für die Menschen am Ende bei rauskommt und die Leute mit ihren täglichen Alltagssorgen, aber auch Freuden nicht zu vergessen. Und eine Geschichte habe ich gut in Erinnerung, ich habe auch eben den Chef hier der SAU gesehen, der schwäbischen Härterei Ulm, den Chef mit seiner Tochter, ist er reingekommen oder hat er sich nicht in die Sozi-Veranstaltung getraut? Doch, dahin ist er. Ein tolles Unternehmen und man kann, glaube ich, sagen, ich glaube, ein paar hundert Beschäftigte, wenn ich mich richtig erinnere, und ein richtig gutes Industrieunternehmen, das ohne Not in Schieflage gekommen wäre, wenn die Politik was Falsches entschieden hätte. Und es ist dem Unternehmer zu verdanken, der Nachhaltigkeit des Unternehmers, aber auch dem Ivo, dass wir in der Politik gelernt haben, wo da die Probleme existieren. Und ich, man so nach einer Legislaturperiode fragt, wo ist man besonders froh, dann sind es solche Geschichten. Sie hier, dass ich Sie hier eben am Anfang gesehen habe, freut mich ungeheuer, dass Sie gekommen sind, vor allem, dass es geklappt hat, die, glaube ich, über 800 Jobs im Unternehmen zu erhalten. Dabei hat der Ivo eine große Rolle gespielt und ich finde, wenn man ganz konkret was für Leute gemacht hat, dann ist das besser als jedes Programm oder jeder Zeitungsartikel, den man verursacht. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Mich hat es sehr gefreut. Wenn man jetzt überlegt, was passiert da am 24. September, worum geht es, dann bei der Bundestagswahl, dann gibt es viele Dinge, die uns bewegen. Und trotzdem muss ich sagen, dass mich gerade in diesen Tagen und Wochen ein Thema besonders bewegt, weil ich ein bisschen den Verdacht habe, dass die Sicherheit, dass da alles in Ordnung ist, in den nächsten Jahren nicht mehr so besteht, wie wir sie vielleicht in den letzten Jahrzehnten gemeint haben. Das ist die Frage, schaffen wir es eigentlich, den Frieden in Europa zu halten und möglichst an anderer Stelle herzustellen? Kann man sagen, naja, das ist aber noch ein bisschen weit, irgendwie ist doch alles zumindest in Europa ganz friedlich. Naja, wir sehen da, wo die friedensstiftende Hand der Europäischen Union nicht wirkt, zum Beispiel in der Ukraine, da gibt es in einem Teil des Landes Krieg und Bürgerkrieg. Wenn man auf den westlichen Balkan geht, dann sieht man, dass die alten Dämonen des Nationalismus und der religiösen Auseinandersetzung auf einmal wieder da sind. Und dass die Orientierung an den Werten, die wir so in Europa für richtig halten, dass die gar nicht so sicher ist, wie wir manchmal glauben. Und deswegen glaube ich, dass es bei dieser Bundestagswahl sicher um viele Themen gibt, die im Land wichtig sind. Aber ich glaube, es geht auch um die Frage, in welcher Welt wird Deutschland in den nächsten Jahren sich befinden und wie gehen wir damit um? Wenn wir ganz ehrlich sind, dann na klar machen wir Wahlkampf auch für alle, die älter sind und in meinem Alter sind. Aber weil ich so geradeaus vor mir so eine Frau stehen sehe mit einem, ist es ein Babybjörn oder jedenfalls bei uns heißt er so, ich habe eine 5-jährige Tochter, die ist total maulig, wenn ich die versuche so rumzutragen, weil die dann immer nur meinen Bauch sieht und nicht die Welt. Und dann jedenfalls, wenn ich sie ansprechen darf, wie heißt das Kind?
Toni.
Toni? Toni. Weil eigentlich geht es, wenn wir jetzt über Politik reden, um Toni. Um Toni und alle, die schon ein bisschen älter sind oder die jetzt als Kinder oder Enkel unter uns aufwachsen. Weil es wird ganz wesentlich in den nächsten Jahren über die Frage gehen, ob der Toni eigentlich die Chance hat, so aufzuwachsen, wie ich zum Beispiel aufgewachsen bin. Ich gehöre einer der ersten Generationen an, die im Frieden geboren sind und so wie es aussieht, vermutlich auch im Frieden sterben werden. Aber alle, die vor mir waren, meine Eltern, meine Großeltern, deren Eltern und Großeltern, die haben eine ganz andere Erfahrung gemacht. In deren Leben gab es immer mindestens einen großen Krieg in diesem Land oder in Europa. Kriegserfahrung war die normale Situation, dass wir im Frieden leben, das ist was Neues. Das ist nichts Normales. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo wir mehr dafür tun müssen, dass das so bleibt. Und Deutschland ist ein Land, das sich gerade dadurch auszeichnet, dass wir Friedensmacht sind. Und das Wichtigste, was es nach dem 24. September sein muss, ist, dass wir Friedensmacht bleiben. Da sagt man wahrscheinlich, aber was soll daran ändern? Das sind wir doch, das machen wir doch. Naja, wenn man etwas genauer hinschaut, dann erleben wir gerade eine Welt, wo überall und auch bei uns im Land gerade über Aufrüstung gesprochen wird. China rüstet auf, Japan, die Vereinigten Staaten, der Golf, übrigens der arabische Raum hat 5% der Bevölkerung, 50% der Waffen weltweit und ich glaube 70% oder 75% der von Gewalt Betroffenen. Ein kleiner Raum mit einem gewaltigen Waffenarsenal. Russland rüstet auf, die NATO rüstet auf. Alle bewegen sich eigentlich in die gleiche Richtung und zwar in keine gute. Heute Morgen hat Frau von der Leyen, das ist sozusagen die klassische Streitpartnerin eines Außenministers in der Bundesregierung, der Außenminister und die Verteidigungsminister, egal wie die heißen und aus welchen Parteien die kommen, die sind immer so ein bisschen im Wechselverhältnis. Und heute Morgen hat sie verkündet und hat damit auch die Wahrheit gesagt, weil es das CDU-Programm ist, das sie zitiert hat, dass sie dafür ist, dass wir in Deutschland in Zukunft 2% unseres Wohlstandes für Waffen ausgeben. Das ist eine Verdopplung dessen, was wir derzeit für Rüstung ausgeben. Doppelt so viel. Und zwar bis zum Jahr 2024 mehr als 70 Milliarden Euro pro Jahr. Mehr als 70 Milliarden Euro pro Jahr. Nur mal zum Vergleich, Frankreich ist eine Nuklearmacht, die haben sogar Atomwaffen, die geben 40 Milliarden im Deutschland soll nach den Vorstellungen der CDU-CSU 70 Milliarden Euro pro Jahr ausgeben und weil auch die Finanzpolitiker der CDU wissen, dass man das nicht einfach bezahlen kann, hat der neue Rising Star der CDU, der Finanzstaatssekretär Jens Spahn, erklärt, das sollte man am besten bei den Sozialausgaben einsparen. Das geht so in der Aufgeregtheit unserer politischen Debatten fast unter. Das ist derzeit nicht auf Seite 1 der Zeitung. Das hat auch was damit zu tun, dass Frau Merkel, glaube ich, klug genug ist zu wissen, dass das vielleicht nicht der populärste Teil des CDU-Wahlprogramms ist. Aber Frau von der Leyen hat heute Morgen, wie ich finde, in großer Ehrlichkeit gesagt, worauf sie zusteuert. Und ich habe mich gefragt, wie kommt das eigentlich, dass die Politiker meistens, sogar in welcher Parteien überall auf der Welt, ziemlich genau sagen können, auf Prozentzahl genau, wie viel Prozent wir eigentlich für Waffen und für Rüstung ausgeben wollen. Aber wenn wir zum Beispiel sagen müssten, wie viel Prozent wollen wir eigentlich für Bildung ausgeben? Oder wie viel Prozent wollen wir ausgeben dafür, dass Menschen im Alter eine vernünftige Pflege haben? Dann wird das alles ganz unklar und diffus. Und keiner sagt mir genau, was er haben will. Ich persönlich bin der Meinung, lieber 2% statt 2% für Rüstung, lieber 6% für Bildung in Deutschland auszugeben. Das wäre eine vernünftige Alternative. Wir geben derzeit aus 4,2%. Das ist weniger als Frankreich. Die geben 5,5% schon für Bildung aus. Fänden Sie uns ganz gut, wenn Europa nicht überall über Aufrüstung reden würde. Wir sind nämlich nicht die Einzigen, die die Rüstungsausgaben erhöhen sollen, nach Auffassung von Herrn Trump. Von dem kommt das. Frau Merkel, die sonst Herrn Trump ab und zu mal kritisiert, hat so ein bisschen an der Öffentlichkeit vorbei. Und Frau von der Leyen hat es halt heute Morgen gesagt, dem amerikanischen Präsidenten versprochen, dass wir ihm Folge leisten, wenn sie Kanzlerin wird und 2% für Rüstung ausgeben wollen. Und die anderen Europäer sollen das nach Auffassung von Herrn Trump auch machen. Wie wäre es eigentlich, wenn wir uns in Europa mal was vornehmen würden, wovon junge Leute was haben und was den Kontinent voranbringt? Und das ist in Zukunft ausschließlich Bildung und Ausbildung. Also 6% in Europa für Bildung auszugeben, statt jeder 2% für Waffen. Das fände ich mal ein Ziel, wo die Leute wieder verstehen würden, was sich hinter Europa verbirgt. Nicht nur eine Bürokratie plus Waffen, sondern mehr für junge Leute. Kämpfen gegen die Jugendarbeitslosigkeit, gute Bildung, Forschung, digitale Infrastruktur. Das braucht Europa und nicht eine Verdopplung des Rüstungsetats in allen Ländern. Also ich ja ich mir so angucke, wie das aussieht in den Schulen, bestimmt nicht in Ulm, weil Ivo hier Oberbürgermeister war. Aber wenn man mal so rumfragt, wie das ist und in Städten und wenn man selber, wir reden ja viel über den demografischen Wandel, ne? Das ist die Regel, dass nicht geborene Mütter nicht geborene Töchter kriegen. Das heißt, dass Deutschland weniger Kinder hat in den nächsten Jahren, auch wenn das jetzt gerade wieder ein bisschen besser wird. Wir haben lange Zeit zu wenig Kinder. Übrigens, der Rest der Welt wächst, wir schrumpfen. Asien wächst, Indien wächst, China wächst, Lateinamerika wächst, Afrika verdoppelt seine Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten. Europa wird kleiner. Das ist auch ein Grund, warum wir um Europa kämpfen müssen, weil hier, wenn unsere Kinder so alt sind wie wir, dann werden die in dieser Welt, die überall wächst, aber wir werden kleiner, nur dann eine Stimme haben, wenn es eine gemeinsame europäische Stimme ist. Aber nicht, wenn 28 oder 27 Nationen alleine reden, dann werden die nicht gehört werden. Aber wenn man sich so umschaut, was da los, dann hört man ja, auch bei uns in der Stadt und vielen anderen Städten, dass die Schulen oft in schlechtem Zustand sind. Elternbriefe kriegen, soll man helfen und Farbe mitbringen. Die sanitären Anlagen sind schlecht, die Chemieräume, Physikräume, schnelles Internet liegt auch nicht. Ich kann mich daran erinnern, als ich zur Schule gekommen bin, da bin ich erstmal in eine neue Grundschule gekommen. Und dann kamen wir an eine, so hieß das damals, neue Mittelschule für Knaben. Ich bin noch in eine reine Jungsschule eingeschult. Das fanden wir ein paar Jahre später ziemlich ungerecht. Und dann bin ich auch noch in ein neues Gymnasium gekommen. Damals in den 70er Jahren konntest du im wahrsten Sinne des Wortes begreifen, dass Bildung was wert ist. Die Klos in den Schulen waren besser als bei uns zu Hause. Und jetzt haben wir oftmals Zustände in unseren Schulen, wo wir wirklich nicht stolz darauf sein können, dass im Reich, einem der reichsten Länder der Erde, wir mit die schlechtesten Schulen haben. Und deswegen würde ich mir wünschen, wir würden ein großes Programm auflegen, und der Bund darf das ja auch endlich. Bis vor kurzem war dem Bund verboten, den Kommunen und den Ländern bei der Sanierung von Schulen zu helfen. Das durften wir nicht. Einer der Erfolge der SPD ist, dass wir die CDU dazu bekommen haben, die Verfassung zu ändern und wir endlich anfangen dürfen, und 7,5 Milliarden Euro haben wir auch schon mal eingestellt in Haushalt, mehr wollte Schäuble nicht geben bis 2018. Ich glaube, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren deutlich mehr machen müssen. Und mein Vorschlag ist übrigens, das freut jetzt vielleicht nicht die Ulmer, weil ihr nicht zu diesen Städten gehört, die solche Problemstadtteile in großem Umfang haben, aber ich bin dafür, wir bauen die schönsten Schulen zu Anfang in den schlechtesten Stadtteilen in Deutschland. Da, finde ich, gehören wir hin. Wir haben immer noch 12-13% Schulabbrecher, seit Jahren die gleiche Zahl. Österreich hat 8%, die Schweiz, glaube ich, noch weniger. Wir müssen aufhören, die Banktürme zu den Kathedralen zu erklären. Kathedralen sind entweder anständig wie hier beim Ulmer Münster oder es sollen moderne Leuchttürme sein, und das müssen unsere Schulen sein. Also in Bildung zu investieren, mehr Ganztagsplätze zu schaffen. 1 Million Ganztagsplätze in Deutschland, das wäre mal ein konkretes Ziel. Und ich würde mir auch mal wünschen, dass vor der Tagesschau nicht immer nur Aktienkurse gezeigt würden. Ich meine, kann man sich vielleicht auch anders informieren. Ich fände es mal toll, wenn vor der Tagesschau mal die Kurve gezeigt würde, wie die Schulabbrecherzahlen sinken. Oder wie die Absolventenzahlen besser werden. Oder wie viele Pflegekräfte wir einstellen. Das, was alle Menschen interessiert und nicht nur die Aktienbesitzer. Wir sind ein bisschen ein Land geworden, das sehr, sehr orientiert ist sozusagen am wirtschaftlichen Erfolg. Das ist auch gut so. Ohne wirtschaftlichen Erfolg gibt es keine Chance, Schulen zu sanieren, es für Pflege zu tun, Wohnungsbau zu betreiben. Aber wir dürfen nicht vergessen, was das eigentliche Ziel in diesem Land sein muss, nämlich für morgen gerüstet zu sein. Der Willy Brandt hat mal gesagt, wer morgen sicher leben will, muss heute für Reformen sorgen. Und morgen haben wir keine wichtigere Ressource als gut ausgebildete junge Leute. Und deswegen würde ich, wie gesagt, diese Formel wählen, statt 2% für Waffen, 6% für Bildung. Übrigens auch Unsinn, die Rüstungsausgaben zu verdoppeln. Erstens, so viel Geld ist gar nicht nötig. Wir geben ungefähr die Hälfte aus in Europa für Rüstung und Verteidigung wie die Vereinigten Staaten. Ungefähr die Hälfte. Aber wir haben nur eine Effizienz von 15%. Das heißt, wir verschwenden ganz viel Geld. Milliardenprogramme gehen irgendwie in die Dutten. Jeder in Europa kauft seine eigenen Panzer, seine eigene Munition, seine eigene Luftwaffe. Ist auch noch so, als ob wir uns gegenseitig bedrohen. Jeder hat ein Heer, jeder hat eine Luftwaffe, jeder hat eine Marine. Wir würden viel Geld sparen und trotzdem unsere Bundeswehr besser bezahlen und die Soldaten anständig behandeln, wenn wir mal anfangen würden, zusammenzuarbeiten und nicht jeder das Geld an der gleichen Stelle zum Fenster rausschmeißt. Das muss nicht gleich eine europäische Armee sein, aber wie wäre es mal mit gemeinsamen Beschaffungsprogrammen? 15% Effizienz, der ließe sich viel Geld sparen für bessere Verteidigung, ohne dass man den Rüstungshaushalt gleich verdoppeln muss. Das Zweite ist, ich glaube, dass der Irrtum besteht, dass man Sicherheit über Militär bekommt. Fragen Sie mal Soldaten oder Offiziere, die im Einsatz waren in Afrika oder sonst irgendwo, was erzählen die? Die sagen, naja, eins ist sicher, Militär alleine, mit Waffen schaffen wir keinen Frieden. Wir sind manchmal nötig, um Gewalttäter in Schach zu halten, Milizen zu bekämpfen. Aber am Ende werden wir doch dem Terrorismus nur seinen Boden entziehen, wenn die Leute in ihren Heimatländern wieder Hoffnung haben. Und am Ende werden wir auch Flucht und Vertreibung bis hin nach Europa doch nur dann in den Griff kriegen, wenn wir in den Ländern wieder schaffen, dass keine Hungersarmut jedes Jahr entsteht, genug Wasser da ist, um Landwirtschaft zu betreiben, Schulen gebaut werden, junge Leute eine Chance haben. Wenn wir all das nicht machen, sondern unser Geld in Waffen stecken, dann werden sich die Afrikaner am Ende nicht aufhalten lassen, mit noch so vielen Schiffen vor der libyschen Küste nicht und auch nicht mit allen möglichen anderen Aktivitäten. Die verdoppeln ihre Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten. Entweder wir arbeiten mit denen mehr zusammen als in der Vergangenheit oder unsere Probleme mit Zuwanderung und Flucht und Vertreibung werden zu und nicht abnehmen. Und was brauchen die dafür? Dafür brauchen die mehr Investitionen in Bildung, in Ausbildung, in wirtschaftliche Entwicklung. Wir haben schon wieder eine Hungerkatastrophe am Horn von Afrika. Deutschland macht übrigens eine ganze Menge, aber Europa macht auch zu wenig dafür. Also wenn wir wirklich Frieden schaffen wollen, dann dürfen wir nicht nur ans Militär denken, sondern vor allen Dingen auch an mehr Chancen und Entwicklung für die Menschen, die dort leben. Sonst wird das nichts werden mit einem sicheren Leben für die Kinder Toni und seine Generation. Also ich glaube, dass es bei der Bundestagswahl also vieles geht, was uns in Deutschland betrifft. Aber es geht auch um die Frage, wie gehen wir eigentlich sozusagen mit der Welt um, in der wir leben, in der Hoffnung, wir bauen hier überall hohe Mauern und dann kommt keiner. Ich glaube, das wird sich schnell als Trugschluss erweisen. Und meine Bitte ist, dass Sie zum Beispiel auch nicht denen hinterherlaufen, die dummes Zeug über Europa erzählen. Diese Sprüche, wir sind der Lastesel der Europäischen Union, wir sind die Nettozahler, wir zahlen immer nur für die Faulen da im Süden. Die Wahrheit ist, wir sind der große Gewinner der Europäischen Union. Wir verdienen an der Europäischen Union. Man wird nämlich nicht Exportweltmeister, indem man 60% seiner Waren und Dienstleistungen nach Europa verkauft, ohne dass die uns mehr Geld schicken als wir denen. Das ist relativ einfach. Wir bauen mehr Autos, wir haben bessere Härtereien. Wir bauen mehr Maschinen, Elektrotechnik, Waren, Dienstleistungen, als wir selber brauchen. Deswegen verkaufen wir die. Und die kaufen zu 60% unserer europäischen Nachbarn. Das heißt, wir sind die wirtschaftlichen Gewinner der europäischen Einigung, nicht die Zahlmeister. Ja, wir schicken mehr Steuergelder nach Brüssel, als wir an Förderung zurückbekommen, aber das ist ja nicht mal die Hälfte der Rechnung. Millionen von Arbeitsplätzen hängen in Deutschland davon ab, dass wir gute Produkte erstellen, aber übrigens, dass es unseren Nachbarn so gut geht, dass sich diese Produkte auch kaufen können. Wir sind nämlich nicht billig. Wir arbeiten gut, deswegen sind unsere Produkte teurer. Wir haben Sozialversicherungssysteme, deswegen sind die teurer. Wir machen Umweltschutz, deswegen sind die teurer. Und wir wollen auch nicht miese Löhne zahlen, deswegen sind sie auch teurer. Und das werden sich Leute nur bei uns kaufen können, wenn es denen auch einigermaßen gut geht. Jede Investition in Europa, jedes Zusammenhalten Europas ist eine Investition in Tonis Zukunft. Und darum geht es in diesem Bundestagswahlkampf, aufzupassen, dass wir nicht glauben, ja, uns geht's gut, was interessiert uns der Rest der Welt, sondern dass wir schon schauen, erstens, was müssen wir im Land machen, damit denen, denen es nicht gut geht, besser geht. Dass wir zweitens schauen, was müssen wir machen, damit wir wirtschaftlich erfolgreich bleiben. Und drittens, was müssen wir mit anderen machen, damit wir nicht auf einmal mittendrin uns befinden in einer Aufrüstungs- und Rüstungs- und Kriegs- und Bürgerkriegsspirale. Stattdessen eben dafür sorgen, dass Deutschland und Europa Friedensmacht bleibt und nicht sich durch Herrn Trump in eine Aufrüstung treiben lässt, die weder nötig noch sinnvoll ist. Das, was die Frau von der Leyen da heute sagt, 2%, 70 Milliarden und mehr pro Jahr für Rüstung in diesem Land, würde die größte Armee in Europa schaffen. Wie gesagt, die Franzosen mit einer Nuklearmacht geben 40 Milliarden aus. Und deswegen, lasst uns die Bundeswehr anständig ausstatten. Die Soldatinnen und Soldaten machen einen tollen Job. Aber lasst uns das Geld holen durch bessere Zusammenarbeit in Europa und das Geld, das wir brauchen und haben, lasst uns das in Bildung, in Infrastruktur, in Pflege, übrigens auch in bessere Bezahlung mancher zu stecken, die in Deutschland für ihre Arbeit zu wenig Geld kriegen. Man muss sich nicht wundern. Man muss sich nicht wundern, dass wir zu wenig Altenpflegerinnen und Altenpfleger haben. Ich meine, das geht schon bei der Ausbildung los. Wenn du eine gewerbliche oder kaufmännische Ausbildung machst, kriegst du schon mal einen Ausbildungsvertrag und Ausbildungsvergütung. Und wenn du Erzieherin oder Erzieher oder Altenpflegerin und Altenpfleger wirst, dann kriegst du weder das eine noch das andere. Und übrigens, noch nicht lange her, da musste man in der Altenpflege Geld mitbringen, damit man das werden konnte. Es ist übrigens kein Zufall, dass das Frauenberufe sind. In der Industriegesellschaft waren die wirklich wichtigen, in Anführungsstrichen, Berufe, das war kaufmännische und gewerbliche. Da wurde auch bezahlt. Der Rest, na, das war erstmal am Anfang Caritas. Als meine Mutter Krankenschwester gelernt hat, ist ihr gesagt worden, das macht man eigentlich für Gottes Lohn. Das fand die nicht und ist in eine Gewerkschaft eingetreten. Aber das ist der Grund, warum Frauen in Deutschland schlechter bezahlt werden, und zwar mehr als 20% schlechter als Männer. Weil die klassischen Frauenberufe, das sind die Dienstleistungsberufe in den sozialen Berufen. Und ich finde, ehrlich gesagt, es gehört sich dazu, der Anstand in einer Gesellschaft bemisst sich ganz gut, wie gehen wir mit unseren Kindern um und mit denen, die im Lebdach gearbeitet haben und am Ende ihres Lebens Hilfe und Begleitung brauchen. Und in beidem kann unser Land durchaus etwas anständiger werden. Und das beginnt bei einer besseren Bezahlung, bei der Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Altenpflege. Auch dafür braucht dieses Land Geld, meine Damen und Herren. Versuchen wir da ein bisschen deutlich zu machen, ist, dass Außenpolitik und Innenpolitik sich nicht mehr richtig voneinander trennen lässt. Das, was um uns herum passiert, das merken wir selber. Wenn jetzt zum Beispiel die Italiener alleingelassen werden mit der Flüchtlingsbewegung aus Nordafrika und die Europäer ihnen nicht helfen, naja, das wissen wir doch, was dabei entstehen wird. Irgendwann können die gar nicht anders, öffnen die Grenzen und wir haben die gleiche Lage wie 2015 in Deutschland. Und dann gibt es wieder drei Länder, die Flüchtlinge aufnehmen, Österreich, wir und die Schweden. Bei Österreich nur, wenn er kurz nicht Kanzler wird, dann machen die es auch nicht. Aber das ist doch nicht fair. Es kann doch nicht wahr sein, dass Europa sagt, das interessiert uns nicht. Wir lassen die Italiener alleine. Und auch wir als Deutschland, wir werden das nicht immer alleine können. Und ich finde, Herr Martin Schulz hat eine ganz gute Idee dazu. Der sagt, lass uns doch mal die Städte und Gemeinden in Europa fragen. Und diejenigen, die sagen, ich nehme 1, 10 oder 100 Flüchtlinge, den sagt die Europäische Union, erstens, wir bezahlen dir die Integrationskosten, aber zweitens, wir geben dir das Doppelte obendrauf, damit du was für deine Bürger auch machen kannst in deiner Stadt. Und wenn mich einer fragt, wo nehmen wir das Geld dafür her, dann würde ich mal vorschlagen, bei denen, die keine Flüchtlinge haben wollen, in Polen, in Ungarn, denn Europa ist keine Veranstaltung. Europa ist keine Veranstaltung, wo man mitmachen kann, wenn man Geld kriegt und wo man sich in die Büsche schlägt, wenn man Verantwortung übernehmen soll. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die das machen. Und zwar ohne, dass der Staat sie zwingt. Aber wir müssen sie auch begleiten und dürfen sie nicht alleine lassen. Also eine Menge zu tun, außen und innen. Das fällt nicht mehr auseinander, sondern beides hat miteinander zu tun. Und ich bin jedenfalls der Überzeugung, dass wir um Europa auch kämpfen, wenn wir in der Bundestagswahl kämpfen, dass wir darum kämpfen müssen, dass wir uns behaupten und nicht sozusagen den Trumps hinterherlaufen dürfen, auch nicht den Erdogans. Ich meine, es ist entsetzlich, was der Mann macht. Nicht wir entfernen Europa von der Türkei, wie der immer behauptet. Der entfernt die Türkei von Europa. Wenn der jetzt eine Volksabstimmung über die Todesstrafe machen will, dann können wir die Beitrittsverhandlungen sofort beenden. Es glaubt ohnehin keiner so richtig daran, dass die Türken Mitglied der Europäischen Union werden. Jedenfalls in meiner, selbst unter optimistischen Gesichtspunkten verbleibenden Amtszeit werde ich das nicht erleben. Ich bin auch nicht sicher, ob das noch eine kluge Idee ist. Ich bin bloß dagegen, das abzubrechen, weil wir keinen anderen Gesprächskanal haben darüber. Und wir müssen mit den Türken weiter reden. Es gibt nämlich mehr als 50% in der Türkei, die den Kurs von Erdogan nicht richtig finden. Er hätte das Referendum doch verloren, wenn er es nicht im Ausnahmezustand durchgesetzt hätte. Wenn er nicht die Leute verhaftet hätte, die Journalisten und viele andere mehr. Er hat doch keine Mehrheit im eigenen Land. Und deswegen würde ich sagen, wir brauchen vielleicht eine Alternative zu diesen Gesprächsformaten, aber wir dürfen nicht die Gespräche abbrechen. Vor allem müssen wir mit denen reden, die nicht für die Todesstrafe, nicht für die Abschaffung des Rechtsstaats, nicht für die Abschaffung der Meinungsfreiheit sind. Und wir müssen auch sagen, dass nicht die Türkinnen und Türken gemeint sind, schon gar nicht die, die in Deutschland leben. Ich habe sowieso immer gesagt, Mensch, Leute, eure Kanzlerin heißt mindestens mal zur Zeit Angela Merkel und nicht Erdogan. Und euer Außenminister heißt nicht Çavuşoğlu, sondern Gabriel. Und deswegen... Mir ist das übrigens piepegal, ob die einen deutschen Pass haben oder nicht. Die leben hier im Land. Und die haben seit Jahrzehnten dieses Land mit aufgebaut. Wir sind den Einwanderinnen und Einwanderern, die hierher gekommen sind, gerade aus der Türkei, die viel zu lange als Gastarbeiter genannt wurden, denen sind wir dankbar für das, was sie gemacht haben. Die haben Großartiges geleistet. Heute gehören sie in unsere Gesellschaft. Und sie sind nicht gemeint, wenn wir Reisehinweise zur Türkei geben. Sie sind nicht gemeint, wenn wir die Wirtschaftshilfe reduzieren. Sie sind nicht gemeint, wenn wir sagen, so kann es nicht weitergehen. Sondern die in der Regierung sind gemeint, die Unschuldige ohne Urteil einsperren. Nicht nur die Bürgerin aus Ulm, sondern insgesamt 9 deutsche Staatsbürger, aber viele tausend aus der Türkei. Und so kann es eben nicht weitergehen. Wir müssen nicht sozusagen aggressiv sein. Übrigens auch nicht zu den USA. Es gibt eine Zeit nach Herrn Trump und eine Zeit nach Herrn Erdogan. Aber was wir sein müssen... Wir müssen selbstbewusst sein. Wir müssen nirgendwo unterwürfig sein. Wir stehen für die Ideale des Westens. Freiheit, Demokratie, Menschenrechte. Und wir stehen dafür auch, wenn sie in Teilen des geografischen Westens, wie in den USA, jetzt in Frage gestellt werden. Das ist ja eine Entwicklung, wo man froh wäre, es ginge nur um Herrn Trump. Über den kann man manches sagen, aber ich bin Diplomat, deswegen mache ich das nicht. Aber der hat Mitarbeiter, das will ich dann am Ende nochmal sagen, damit klar ist, um was es wirklich geht. Das ist keine Kleinigkeit. Die Leute, die ihn beraten, die haben gerade einen Aufsatz geschrieben und haben gesagt, die Welt hat irgendwie zurzeit eine komische Vorstellung. Da gibt es immer Leute, die wollen Regeln, die für alle gelten. Die wollen rechtlich verbindliche Verabredungen, so als sei die Welt ein Ort, in dem man miteinander Verabredungen und Recht schaffen muss. Dann ist völlig falsch. Die meinen, die Welt ist eine Arena, eine Kampfbahn, wo jeder gegen den anderen kämpft und wo der sich Bündnispartner sucht. Und wenn du mir hilfst, dann kriegst du was ab. Kann aber sein, dass ich morgen zu einem anderen Thema einen anderen Bündnispartner brauche. Und dann kämpfe ich mit dem. Die Welt als Kampfbahn. Nicht die Stärke des Rechts, sondern das Recht des Stärkeren. Das schreiben die da auf. Und das ist nicht irgendwie... ein manchmal etwas plump daherkommender US-Präsident, das ist sozusagen die Ideologie eines Großteils seiner Regierung. Und das ist das Gegenteil von dem, was uns mit den Amerikanern in der Vergangenheit verbunden hat. Ich habe auch nicht immer alles richtig gefunden, was Amerikaner machen. Ob das in Chile, in Nicaragua, in Vietnam oder im Irakkrieg war. Trotzdem war mir immer klar, Amerika ist ein ganz wichtiger Teil unserer Verbündeten. Nicht nur, weil wir unter Hitler oder Stalin hätten leben müssen, wenn die amerikanischen Eltern ihre Soldaten nicht in den Zweiten Weltkrieg geschickt hätten, sondern auch, ich bin an der Zonengrenze aufgewachsen, der Brocken, die DDR, die waren in Sichtweite. Ich war Soldat da in der Gegend. Ich habe nie den Eindruck gehabt, es sei wirklich gefährlich, weil ich immer wusste, wir sind eine starke westliche Gemeinschaft und zu der gehörten die Vereinigten Staaten von Amerika. Aber was die Amerikaner jetzt machen unter dieser Regierung ist, sie entfernen sich von diesem Westen. Und der Westen ist kein geografischer Begriff. Der kann manchmal in Freiheitsbewegungen Afrikas mehr vertreten sein als in Guantanamo auf Kuba, wo im rechtsfreien Raum Amerikaner seit Jahren Gefangene halten, weil sie wissen, dass sie das im eigenen Land gar nicht dürfen. Oder fliegende Gefängnisse organisieren, damit kein Richter zuständig ist. Sondern der Westen ist die Idee von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten. Und der wird zurzeit noch vertreten in Europa. Mit einigen Ausnahmen außerhalb Europas. Leider in Europa auch nicht mehr überall, wenn die Polen sozusagen die unabhängige Justiz abschaffen wollen. Oder die Ungarn auf diesem Weg sind. Umso mehr kommt es darauf an, dass wir hier standhaft sind. Und dass wir für diese Idee des Westens kämpfen, aber auch dafür sorgen, dass wir ein starkes und kluges Land bleiben. Dass wir wissen, dass wir sozusagen Stabilität nicht schaffen nur durch Rüstung, aber dass wir vor allen Dingen auch in die Zukunft unseres Landes investieren, in Bildung, in Infrastruktur, in gut ausgebildete Menschen und darin, dass das hier ein stabiles, erfolgreiches Land bleibt, das in der Welt Friedensmacht ist und nicht die größte Rüstungsnation Europas wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.